ersten Floskeln kommen und nervös sein und alles. Ich blieb wirklich sehr ruhig. Ich war wirklich sehr zufrieden damit. Und am Schluss sagt die neutrale Drittperson: Hast du nicht gemerkt, er hat dich ja die ganze Zeit provoziert. Und ich habe das nicht gemerkt. Das würde ich normalerweise merken. Und jetzt meine Frage, zu spüren, der provoziert mich, aber anders zu handeln als vielleicht früher mal oder sonst wie, oder bin ich eine Stufe weiter, dass ich das gar nicht mehr merke, weil ich mich überhaupt nicht mehr als Gegenstand von Provokation fühle? Wo muss ich das einordnen?
Ich glaube, es ist eine temporäre Erfahrung. Das wird wiederkommen, dass du Provokation als solche wahrnimmst. Wenn wir uns richtig gut um uns gekümmert haben, also wenn eine tiefe Beruhigung und Befriedung in unserem Erleben war, in so einer Meditation, wie du da vermutlich erfahren hast, dann ruhen wir so gut in uns, dass Provokationen nicht unbedingt greifen und auch nicht unbedingt als solche wahrgenommen werden. Solche Phänomene gibt es. Weil wir da gerade diese Fühler gar nicht ausgefahren haben. Es kann sein, dass du denjenigen, der dich provoziert hat, auf einer anderen Ebene wahrgenommen hast, die zum Beispiel die dritte Person nicht mitgekriegt hat, dass du sie auf einer Ebene, zum Beispiel in ihrem Bedürfnis, erfahren hast und gar nicht auf der Ebene der Provokation oder der Verzweiflung hast du vielleicht erfahren, oder wodurch die Provokation irrelevant wird, weil du auf einer anderen Ebene stärker verbunden bist. Und das gibt es häufiger, dass wir so stark auf einer Ebene oder auf anderen Ebenen mit Menschen verbunden sind, dass das, was andere total nervt und schwierig wäre, dass uns das nicht berührt, weil da dieses andere ist. Ich glaube, das hat sich um so ein Phänomen gehandelt. Macht Sinn für dich?
Ja. Ja.
Vorhin bei der Meditation ging es ums Hören und ums Sehen. Und wenn ich jetzt höre und sehe, uns nervt mich was, das kann ich doch benutzen für das, was du vorhin
ja
gesagt hast.
Ja.
Aber es fällt mir gerade nicht mehr ein, was du gesagt hast. Wie hast du gesagt?
Dass wir dann das Genervtsein zum Zentrum unserer Aufmerksamkeit machen.
Ja.
Das Genervtsein, wir merken, aha, genervt, dann ist gut. Das ist einfach das, oder dann, wir können natürlich auch noch, und wie fühlt sich das jetzt an? Ja, also wir können das noch ein bisschen erforschen, wenn wir wollen, und nehmen genau das als Zentrum unserer, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Wir brauchen also jetzt nicht zu bleiben bei dem Verlangen nach Stille und so, sondern jetzt ist gerade das, wie ist das?
Ich spüre manchmal, wie so ein Wut kommt, und wenn ich ganz bewusst bin, dann geht sie wieder weg, und das ist so schön.
Ja, das ist die Kraft des Gewahrseins, dieses Bewusstseins. Dadurch lösen sich solche sonst recht soliden Gefühle sehr schnell auf. Ja.
Ich habe eine Frage zum liegenden Meditieren. Ich habe am dritten Tag eines Retreats eine Erfahrung gemacht damit, und dabei bin ich ein Typ, der nicht einschläft, also ich bin noch nie eingeschlafen während der Meditation. Die Erfahrung war einfach dieses Sekundenschlaf oder was es dann war, einfach dieses kurze Dösen und dann dieses Pack und dann hellwach da zu sein. Ist das eine Gewohnheit, die in die Sackgasse führt, oder eine Möglichkeit, oder ist dahinter doch auch etwas Tieferes?
Darin ist etwas Tieferes. Dieser Moment, wo wir so wegsacken und du warst noch ausreichend gewahr, um zu merken, dass du jetzt den Durchgang, der so gerade so, und dann bist du hellwach geworden, und wir nehmen das als ein Beispiel für, wie tief unsere Entspannung sein kann und wie offen unser Geist sein kann. Allerdings probieren wir das dann bei Wachbewusstsein. Du hast es jetzt dadurch ansteuern können, dass du in ein fast schläfriges Bewusstsein gegangen bist und hast da diese Offenheit des Geistes erlebt. Und die nehmen wir aber als Beispiel, als Inspiration dafür, wie weit wir loslassen, wie weit wir uns öffnen, während wir in vollem Wachgewahrsein sind. Die tibetischen Lehrer nennen das den Dhammakaya, den Wahrheitskörper, also die Natur des Geistes zu erfahren, im Moment des Einschlafens. Und das ist der Grund, wir kennen das alle, was du beschreibst, kennen wir alle, mehr oder weniger bewusst. Und da wir diese Erfahrung täglich machen, sitzen wir hier und lauschen Dhamma-Unterweisung. Weil diese Erfahrung, die wir täglich machen, die nährt in uns die Ahnung, es gibt Befreiung. Wir kennen diese Erfahrung von diesem Moment genau, wo wir aus aller Verwirrung aussteigen und bevor die Verwirrung des Träumens und Schlafens beginnt. Gerade dieser Durchgang. Wir kennen es, wir wissen es, unbewusst meistens. Und das gibt uns ein Gefühl dafür, die Unterweisung, die Natur des Geistes verstehen zu können. Und in dem Buch, was ich gezeigt habe, spricht Genen Rinpoche lange über die Arbeit mit Schläfrigkeit, Dumpfheit, Unwissenheit, also den Yoga des Tiefschlafs, der wird dort recht gut besprochen. Das wäre dann das als Praxis nehmen.
Du hast gesagt, Emotionen, die brauchen irgendwie eine Energie. Und wenn man denen nicht die Energie gibt, dann lösen sie sich auch auf oder verwandeln.
Ja.
Und gleichzeitig sagst du, man muss aber schon genau hingucken, was da alles eine Rolle spielt, wie die Bedingungen sind, was da zusammenkommt und sowas. Und du musst das ergründen. Also wann ist dann mal gut mit ergründen? Und wann mag das sich wieder in Energie geben?
Ja. Du sprichst etwas sehr Spannendes an, und zwar beim Ergründen der Emotionen, so wie ich es meine, ist es nicht den Inhalten die Energie zu geben. Wenn man den Inhalten, dem was mich nervt, jetzt wenn ich wieder Wut als Beispiel nehme, oder wonach es mich verlangt, oder mit wem ich mich in meiner Eifersucht vergleiche und was ich nicht kriege, nicht dem die Nahrung gebe, entflammt die Emotion. Hier geht es darum, wie fühlt es sich an, wütend zu sein, eifersüchtig, stolz, voller Verlangen? Und dann zu schauen, und was ist dahinter spürbar? Ja, zu spüren, was in der, zum Beispiel im Verlangen an Unsicherheit spürbar ist, in der Wut an Unsicherheit. Damit kommen wir in die Zone, die Bereiche der Angst. Es geht gar nicht mehr um die Inhalte, es geht um die tieferen Qualitäten des Erlebens, die sich uns oft entziehen. Wir merken im Wütendsein ja gar nicht, dass wir Angst haben. Wir denken, wir seien wütend. Sobald wir uns ein bisschen Zeit nehmen, nehmen wir, dass wir Angst haben. Zum Beispiel jetzt, ne, Ehe, Partnerschaftsstress, dass der Kerl sich immer wieder so verhalten wird. Oder das ist die Angst, dass ich ständig damit zu tun haben werde. Ja, so. Und was macht das? Was ist eigentlich die Angst, wenn das ständig passiert und so? Und dann denke ich, dass ich überflutet werde, dass ich überfordert werde, dass ich damit nicht zurechtkomme. Und was ist da drunter? Meine die dann auftauchenden Gefühle nicht handeln zu können. Und was ist daran so schwierig? Ja, so diese Art des Erforschens nährt nicht mehr die ursprüngliche Emotion, sondern geht in tiefere Schichten des Erlebens, die jetzt gerade gegenwärtig sind. Das ist nicht herbeigedacht, das ist jetzt fühlbar. Das schwingt alles mit. Und ist der Nährboden, aus dem heraus die Emotionen sich dann meist unbewusst so ihre Kraft holen. Okay?
Bitte. Das bedeutet dann, dass fast bei jedem Emotionen praktisch ein Schuld bei mir steckt. Ich fühle mich dann vielleicht nicht so gewollt, wie ich möchte. Dann habe ich die Schuld.
Du hast Schuld, überhaupt ich, keine Schuld.
Ich bin da, nein, keine Schuld, aber es liegt immer auch bei mir.
Man muss so sagen, es liegt immer im eigenen Geist. Aber du hast keine Schuld.
Nein, nicht schuld, ich habe das falsch gesagt.
Aber so fühlen wir, ne? So
die Emotionen, kommt es, die da hochkommen, ist gemacht von mir. Also ich fühle mich dann nicht angenommen. Oder schaut it.
Wobei es gibt ja jede Menge Emotionen um uns herum, ne? Die sind ja auch da. Aber wie wir damit umgehen, das ist unsere Sache. Und ich habe Schuld, du hast es ja auch jetzt schon relativiert und willst das Wort ja gar nicht mehr benutzen, aber das ist so, wie wir uns erstmal fühlen und das ist eine ganz schwierige Ausgangsposition. Wollen wir mal einfach so sagen, statt zu fragen, also habe ich doch wieder Schuld, habe ich doch wieder alles falsch gemacht, einfach mal so ein bisschen Forscherinteresse, welche Bedingungen in mir führen immer wieder dazu, dass ich das erlebe? Gar nicht Schuld, sondern welche Bedingungen in mir, welche Kräfte in mir führen dazu und wo kann ich ansetzen, um das so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen aufzulösen, wie kann ich da wieder ein bisschen mitgestalten. Das ist interessant, da kriegen wir dann plötzlich wieder, sind wir weniger Opfer von unserem eigenen Unvermögen und kriegen noch einen auf den Deckel, weil wir wieder schuld sind, sondern wir entwickeln Interesse und schauen, wo habe ich einen kleinen Spielraum, um anders damit umzugehen. Was kann ich so ein bisschen entspannen? Wo kann ich die Identifikation ein bisschen rausnehmen? Ja, so.
Wenn ich da beim Ergründen bin, in tieferen Schichten gehe, habe ich auch schon erlebt, dass ich dann auch an einen Punkt komme, wo ich auch ganz traurig bin und auch zu Recht traurig bin. Weil ich dann auch gemerkt habe, das hat vielleicht mit meiner Kindheit zu tun, mit diesen Erlebnissen. Und da gibt es auch Momente, da ist die Trauer sehr groß und ich denke aber auch, das ist gut, wenn ich da in dieser Trauer bleibe.
Ja.
Aber eben, wie lange bleibe ich dann da?
Also, bis du genug hast.
Wie?
Bis du genug hast.
Und manchmal schwab ich dann ganz schnell.
Es war eine freche Antwort.
Ja.
Bis sich die Trauer durch dein Gewahrsein löst. Die löst dich. Wenn wir sie nicht in den Inhalten nähren, sondern als Trauer wahrnehmen, geht es ganz schnell weiter mit der Trauer in andere Gefühle. Ganz schnell. Aber wenn du bei den Inhalten, zum Beispiel, wenn wir, kommt jetzt in deinem Beispiel, kommen Erinnerungen aus der Kindheit, wo wir etwas wirklich entbehren mussten oder verloren haben und nicht, wirklich nicht genährt wurden, da wo wir es brauchen, wenn wir bei dem Faktum stehen bleiben, nähren wir das immer wieder. Wenn du aber wirklich in das Erleben gehst, von wie fühlt sich diese Trauer an und dann da drin bleibst, dann wird sie sich sehr schnell weiterentwickeln, weil sie ist auch Prozess, sie ist nichts Solides.
Wissen, das Defizit, wird das geheilt trotzdem irgendwie, oder ist das einfach?
Weißt du, das Defizit, das ist eine Vorstellung, das braucht nicht geheilt zu werden. Es geht anders, und zwar sind das Kräfte, die bewirken, dass wir immer wieder Defizit spüren. Und jetzt ist die Lösung ganz nah. Wenn wir spüren, dass in uns auch Kräfte aktiviert werden können und einfach auch da sind, die zum Beispiel da, wo in den Bereichen, wo wir Liebe vermisst haben, Mitgefühl nicht bekommen haben, nicht wirklich niemand mitgeschwungen ist mit uns, und wir können mitschwingen, dann heilt dieses vermeintliche Defizit, weil nicht mehr die Kräfte aktiv sind, die uns immer das Defizit spüren lassen, und jetzt sind Kräfte aktiv, die uns spüren lassen, dass Mitgefühl da ist, erlebt werden kann von außen, von innen geschenkt werden kann. Und so heilt dieses Defizit, was es an sich nicht gibt. Es ist nicht ein Loch, das irgendwo gerissen ist, sondern es sind Kräfte, die immer wieder das Gefühl von einem Loch erzeugen. Wenn es anders fließt in uns und wir in der Fülle des Erlebens ankommen, wo Mitgefühl spürbar wird, das sind oft die ersten Erfahrungen mit Therapeuten. Oft sind Therapeuten die ersten, bei denen wir ein Verstehen erleben, ein Mitfühlen, und es kommt ins Schwingen und allmählich weitet sich das aus. Manchmal sind es Liebesbeziehungen, wo wir das spüren. Manchmal sind es die eigenen Kinder, mit denen wir das lernen. Und da, indem wir das nähren, dass wir diese Kräfte ins Bewusstsein und sagen, da ist doch jetzt gerade Mitfühlen. Und zum Beispiel in der Trauer über unsere Kindheit Da ist ein Mitfühlen mit uns selbst versteckt in der Trauer. Eine unglaubliche Quelle in der Trauer schon steckt eine Qualität, die, wenn wir sie wahrnehmen, dass wir uns selber wichtig sind, dass wir mitfühlen mit dem Kind, was das Kind damals erlebt hat, was jetzt in unsere Erinnerung kommt und wie wir darüber verzweifelt sein und heulen mögen, das ist eigentlich Mitgefühl, und zwar für das, was damals erlebt wurde und diejenige, die das damals erlebte. Das ist wunderbar. So kommen wir dann schon aus der Trauer ins Mitfühlen. Das ist schon der Heilungsprozess.
Also vielleicht eine Frage, die sich auch da ein bisschen anlehnt, aus so Richtung Psychologie. In den letzten Jahren hat sich ja dort das Modell des inneren Kindes entwickelt. Und ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, wie eigentlich auch so zum Beispiel Dharma mit beschäftigt ist, mit Prozesse, die sich ergänzen oder gegenseitig in irgendeiner Form blockieren.
Das ergänzt sich so total in meiner Erfahrung. Die innere Kindarbeit würde ich sogar jetzt in den Dharma einführen. Es gibt da Brücken. Und zwar gibt es im tibetischen Buddhismus die Tonglen-Meditation, wo wir im Annehmen und Unterstützen meditieren und können uns auch selbst quasi verdoppeln. Wir können den bedürftigen Teil von uns selbst vor uns visualisieren und machen dann diesen Atem, diesen Austausch mit mir, der ich gerade traurig bin oder wütend bin, und versucht zu verstehen, gebe Unterstützung, und da braucht man dann nur noch das Lebensalter zu verändern, dann ist schon bei der inneren Kindarbeit. Also da gibt es eine ganz klare Brücke zu dieser Arbeit, die auch im Dharma schon gefunden, also eine Methode, die schon gefunden wurde, und aus meiner persönlichen Arbeit mit Praktizierenden sehe ich, wie hilfreich die innere Kindarbeit ist. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir es erklären für andere hier im Raum, was gemeint ist. Also man stellt sich vor, zum Beispiel jetzt die Geschichte, die du erzählst, die Andeutung, die du gemacht hast, da ist die kleine, oder ich sag mal jetzt der kleine Tillmann mit 3 Jahren oder 3 Monaten oder 10 Jahren, und der hat was erlebt. Und die Erinnerung kommt hoch, und die kommt hoch in mir als Erwachsenen. Und da ist das gleichzeitig das Erleben von mir als Kind. Aber ich nehme deutlich wahr, dass ich jetzt nicht mehr dieses Kind bin. Um diese, man nennt das nachträgliche Beälterung, zu erleben, dass das Kind, um das ich nicht ausreichend gekümmert wurde, jetzt gut versorgt ist, stelle ich mir vor, dass dieses Kind bei mir ist, neben mir ist, kann auf den Schoß kommen, was auch immer. Und gebe ihm, als der ich jetzt bin, die Zuwendung, die es damals nicht bekommen hat, die Aufmerksamkeit, den Schutz, was auch immer notwendig gewesen wäre damals in der Situation. Und das findet natürlich in unserer Vorstellung statt. Aber genau in dieser Vorstellung ist ja auch unsere Erinnerung. Das ist ja die erinnerte Vorstellung, und die erlebt eine Abrundung. Es kommt zu einer Abrundung des Erlebens, und damit kann sich dieser Knoten lösen oder teilweise lösen. Wenn es mit hoher Intensität praktiziert wird, kann es sich vollständig oder fast vollständig auflösen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, um nachträglich dort, wo unsere Erinnerung immer wieder einhakt, eine große Erleichterung herbeizuführen und auch eine Lösung und auch gleichzeitig neue Umgangsformen zu lernen. Wir lernen selber, derjenige, der sich jetzt um das Kind kümmert, lernt, wie es sich anfühlt, sich gut zu kümmern und fürsorglich zu sein. Ich habe das jetzt an Ihrer Stelle erklärt. War es ungefähr richtig?
Ja. Der letzte Satz, den ich gesagt habe, das ist dann eigentlich der Schritt in die Verhaltenstherapie. Da kann man das selber machen.
Da kann ich jetzt nicht so kompetent drauf antworten, ob das der Schritt in die Verhaltenstherapie ist. Denke schon, ja. 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 Wir lernen ein neues Verhalten, genau. Okay. Ja, ich nehme mal lieber die, die noch nicht gefragt haben. Ja.
Wenn ich zu dir in Therapie käme und ich würde da meine Gefühle, insbesondere meine aversiven Gefühle, bearbeiten, eruieren, anschauen, dann würdest du bei mir auf Widerstände stoßen.
Eindeutig.
Wie würdest du mit diesen Widerständen umgehen?
Keine Ahnung. Du wolltest aber, du hast eine Ahnung, was hilfreich oder nicht hilfreich sein kann. Welchen Umgang mit Widerständen möchtest du gerne genauer wissen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Ja, also ich habe das jetzt so formuliert. Meine Frage ist so prinzipiell vielleicht, wie man in dieser Arbeit, man stößt ja bei Klienten dann an Widerstände, die haben ja eine Schutzfunktion.
Ja, eine Schutzfunktion, das sind Überlebensstrategien, ja. das sind Kräfte, geballte Kräfte, die sich jetzt als Widerstand zeigen.
Genau.
Aber ich habe den Begriff Widerstand schon längst aufgegeben. Ich habe dieses Konzept, ich benutze es gar nicht oder gar nicht mehr. Weil ich es als Sinn, die Umdeutung hat stattgefunden in dem Moment, wo ich ganz klar verstanden habe, dass jeder Widerstand einen Sinn in sich hat, eine sinnvolle Funktion hat. Und dann geht es erstmal darum, zu würdigen, diesen auch quasi wie dem Widerstand zu danken, dass er einen bis hierher gebracht hat und geschützt hat und so weiter und anzunehmen und zu integrieren. Und dann sind wir schon ganz woanders.
Ja.
Also mit diesem sogenannten Widerstand. Das ist eigentlich ein guter Freund. Ja, das ist, der enthüllt sich dann als eine Schutzkraft, die jetzt die Zähne fletscht, aber dann doch auch sehen muss, jetzt ist gerade unnötig. Ja? Kannst dich entspannen. Und damit wäre es dann auch okay. Ja.
Also eben die Emotionen haben ja auch eine Funktion im zwischenmenschlichen Austausch, also so kommunikativ, ob es jetzt Streit ist oder positiv. Und was wir jetzt hier besprochen haben, ist ja oft so eine emotionale Nabelschau, dass man bei sich mal beobachtet. Also meine Frage ist, soll man vor allem mit der Resonanz vom Ausdruck der Emotion des Gegenübers, also der Resonanz in sich, arbeiten? Oder soll man auch über die Resonanz, was man jetzt spürt, darüber hinausgehen und vielleicht noch genauer hören, was meint er jetzt? Also,
oh.
Ist die Frage vom Maß, einfach weil wir jetzt so sehr auf uns und aufs Innehalten. Und, ich meine, vielleicht ist das Gegenüber ja mehr zu sagen, als was wir jetzt gerade spüren.
Immer also nachfragen, immer so einen Reality-Check machen. Ja?
Ja.
Immer nachfragen, ob meine Gedanken oder den anderen überhaupt mit dessen Erleben oder ihrem Erleben übereinstimmen. Immer versuchen, im Kontakt zu bleiben, im Austausch und uns nicht unnötig...
Also auch über den eigenen Rand hinaus, also, oder?
Wir können ja gar nicht wissen, was der andere will. Wir haben da sowas, was wir denken, wäre eine Resonanz, weil es sind unsere eigenen Kisten, die da laufen. Und da müssen wir ja fragen.
Einfach, vor allem im Alltag, ich meine
das
nicht, wo ja alles schnell geht, da kommen ja die
da
Emotionen,
muss man halt so,
zack, zack,
da oder? Muss man so gewahr sein. Zum Beispiel höre ich oft einen Vorwurf, wo keiner war. Ja? Da habe ich mir angewöhnt, meine Frau zu fragen, du, ist da ein Vorwurf? Leider hat sie heute Morgen gesagt, ja. Oft sagt sie nein. Dann weiß ich, ich kann entspannen. Aber es ist ganz wichtig, sich das anzugewöhnen, die eigene Wahrnehmung abzuchecken, ob das irgendwas mit dem Erleben des anderen irgendwie was korrespondiert. Lydia? Du hattest eine Frage.
Ja, ich wollte eigentlich nochmal zu dieser... Du hast erzählt, dass die Angst eigentlich fast jedem Gefühl zugrunde liegt. Und was liegt denn der Angst selber zugrunde? Was gibt es denn? Es gibt ja auch eine Angst, die einfach ist.
Das nennt man mangelndes Gewahrsein. immer dort, wo kein Gewahrsein ist, taucht Unsicherheit auf. Immer, das ist immer dort, wo wir uns nicht auskennen. Es ist wie wenn wir in einen dunklen Raum reingehen. Jeder kennt dieses unbequeme Gefühl, in einem völlig dunklen Raum sich zurechtfinden zu müssen. Weil wir nicht wissen, auf was wir stoßen. Was, sobald wir eine Lampe haben oder sobald das Licht angeht, ist derselbe Raum völlig okay. Und so ist es auch mit den Regionen in unserem Erleben, wo wir uns nicht auskennen. Das Gewahrsein hat noch nicht da reingefunden. Wir wittern da Bedrohung. Wir wissen nicht, was da ist, wenn ich ganz loslasse, die Kontrolle aufgebe, wenn der Beobachter nicht mehr ist. Was passiert? Was wird geschehen? Was wird geschehen im Tod? All die Bereiche, wo wir uns nicht auskennen, wo wir nicht gewahr sind, da taucht Angst auf. Und darum ist die Antwort des Dharma ist Gewahrsein. Da war irgendwo, ja.
Ja. Wir haben jetzt länger oder die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man mit den sogenannten normalen Ängsten und Emotionen umgehen kann. Es gibt aber Menschen und Situationen, die so, ich nenne es mal die krankhafte Angst, beinhalten, dass es gar nicht möglich ist, den ersten Schritt dieses Vierstufenprogramms überhaupt einzuhalten. Das Inhalten ist dann schon gar nicht möglich.
Ja, du meinst jetzt
ganz heftigen.
Du meinst jetzt Menschen, mit denen du arbeitest oder die du betreust, oder möchtest du jetzt einen Rat für, wie man das macht, wenn man gerade selber von so einer heftigen Angst, die das Innehalten unmöglich macht, so erwischt wird? Was noch hilft, ist, wenn uns dann eine Person von außen in eine Form der Körperachtsamkeit bringt. Also zum Beispiel zu gehen. Oder Geschirr zu waschen oder eine körperliche Tätigkeit auszuführen. Irgendwas auszuführen mit dem Körper. Ich glaube, jetzt nicht Körpermeditation, nicht stillsitzen und so, das geht da nicht. Sondern das einfache Gehen und am besten über unebenes Gelände, wo man richtig aufpassen muss, wo man die Füße hinsetzt. Dass man rausfindet aus all dem, was sonst die starken
also dann,
Ängste und die Versuchung ist.
Die Verankerung im Körper zuerst wieder stattfindet.
Ja, ist das Einfachste. Und natürlich Kontakt, das ist auch, kann sehr hilfreich sein. Hand, Berührung, Kontakt über den Körper. Stimme natürlich auch, Klang, das hilft, Begleitung, über die direkten Sinne kommen. Ja. Nicht Sprache so sehr, nicht das über das Denken gehen, sondern über die direkte Sinneserfahrung und am besten über den Körper. Ja, du wagst es noch einmal.
Wenn kein Volk hat, ist dann verbinden es. Wenn ich, also ich habe eine schwere Kindheit gehabt und wenn ich etwas Schönes erlebe, dann muss ich manchmal so stark heulen. Und ich weiß, es ist eine Trauer, dass ich das nicht, das hätte ich ja früher schon erleben können und das ganze Leben schon, die Trauer über das ganze Leben, dass man das nicht hätte erleben dürfen. All das Schöne. Ist das auch dort, was du gemeint hast, mit sich selber.
Mitfühlen.
Ja.
Ist auch da drin, ja. Da ist auch ein bisschen, da ist auch schon Freude drin in dieser Trauer, die du beschreibst. Aber rückwärts gewandt ist es noch ein Bedauern und ein Mitfühlen mit dir selbst, dass du das nicht hast erleben können, aber jetzt gerade erlebst du es und es berührt dich so arg, es ist ein so arges Berührtsein da drin und auch schon ein Keim von Freude.
Also eine Bearbeitung.
Ja, und wenn du diesem jetzigen Erleben, was so freudvoll ist, mehr Aufmerksamkeit schenkst als dem, was nicht war, sondern dem, was jetzt ist, wird es auch tatsächlich heilend wirken. Dann kannst du aus dem jetzigen Erleben wirkliche Erfüllung erfahren.
Und wenn man streitet mit den Menschen, habe ich immer die Vorstellung, ist mir die Idee gekommen, dass ich eine Erwartung habe, dass da immer eine Erwartung ist. Und die Erwartung führt zu einem Befehl. Und ist das der Punkt, wo eigentlich der Streit auslöst?
Ja, die Erwartung.
Ja?
Die löst eigentlich den Streit aus. Ja. Dass ich enttäuscht bin, dass der andere Person nicht auf meine Erwartung eingeht. Dann kommt die Erwartung, wird enttäuscht, nicht? Und das birgt in sich das ganze Streitpotenzial.
Und eigentlich müsste ich doch ganz was anderes machen, oder? Was anders fühlen und was anders sagen. Andere
keine Ahnung, ob du was anders machen müsstest.
Ich meine nicht machen, sondern es müsste fließen, was anderes, was Freieres, was...
Wenn du in der Situation damit dabei bleiben kannst, dass du etwas erwartest, aber enttäuscht bist und das so spüren kannst, ist das gut genug. Punkt 9. Also, wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich nochmal mit euch meditieren, aber... Wenn jetzt jemand weg muss, weil ihr habt ja vielleicht noch was vor, könnt ihr ruhig gehen, aber sonst würde ich noch 5 Minuten mit euch still sitzen. Ja. Wir brauchen jetzt gar nichts zu meditieren und wir können einfach sacken lassen. Und immer mal wieder mit dem Ausatmen alles so lassen, wie es ist. Wir brauchen über gar nichts nachzudenken. Einatmen nehmen wir es so, wie es ist, und mit dem Ausatmen lassen wir es so, wie es ist. Möge was auch immer Heilsames wir miteinander geteilt haben, allen zugutekommen. Allen, die wir treffen, allen, die wir denken, alle, die wir kennen und alle, die wir noch nicht kennen.